Welcher wunderschöner Morgen, diese Lob, weil unser Herr auferstanden ist. Ich möchte mit uns nochmal beten. Ja, danke, aber Vater, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast. Danke, Vater, dass du deinen Sohn geopfert hast. Danke, Jesus, für den Weg, welcher du gegangen bist, wo du unsere Schuld auf dich genommen hast. Du bist zerschlagen worden. Der Zorn Gottes kam über dich, dort am Kreuz von Golgatha. Aber Herr, du bist auferstanden. Du hast gesiegt. Und dieses Sieg dürfen wir heute feiern. Und wir erkennen, wir können dir gar nichts bringen. Es ist Gnade und Gnade allein, Herr. Wenn wir jetzt heute Morgen vor dir kommen, Herr, du wohnst in uns, dein Geist wohnt in uns, dein Wort in uns. Und wenn wir jetzt gemeinsam in dein Wort hineinschauen, Herr, öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. Amen. Amen. Ja, wir sahen diese verschiedenen Sola, Sola Fide, allein der Glaube. Solus Christus, allein Christus. Sola Scriptura, allein die Schrift. Und heute Sola Gratia, allein die Gnade. Und alles zusammen, Soli Deo Gloria, Gott allein gehört die Ehre. Wenn wir diese verschiedenen Sola durchnehmen, wir müssen erkennen, wir können sie nicht voneinander trennen. Es geht nicht. Sie sind untrennbar voneinander. Ein Familienvater sagte mir letzt, da ich glaube an Christus. Denn wer den Sohn hat, der hat das Leben. Dann in diesem Gespräch fand sich heraus, ja, er glaubt an Christus, aber nicht sola scriptura, nicht am Wort Gottes. Und da fragte ich ihn, ja, glaubst du, dass Jesus auferstanden ist? Nein. Ich glaube an Christus, aber nicht, dass er auferstanden ist. Ich glaube auch nicht am geschriebene Wort Gottes. Geht es? Du glaubst an einen anderen Christus. Du kannst Christus nicht trennen vom sola scriptura. Im Judentum, da gibt es diese Sidur, das jüdische Gebetsbuch. Und wenn man dieses Gebetsbuch mal durchliest, erkennt man, dass die Juden sehr wohl erkennen, wir sind abhängig von Gott. Wir sind abhängig von Gottes Gnade. Immer wieder in diese Gebete kommt dieser Ausdruck, Herr, wir brauchen deine Gnade. Aber das Fatalste ist diese Hinsicht, erkenne, ich brauche Gottes Gnade, aber ohne Christus, ohne Christus keine Gnade. Weil es geht um was? Allein um Gottes Ehre. Ein kurzes Beispiel, eine Frau bat Napoleon um Gnade für ihren Sohn. Er sollte wegen seiner Verbrechen gegen Napoleon und Frankreich hingerichtet werden. Wissen Sie nicht, was er angestellt hat? Fragte Napoleon die Mutter und stellte fest, er verdient keine Gnade. Sie antwortete, wenn er es verdient hätte, wäre es keine Gnade. Napoleon ließ den Gefangenen frei. Gnade kann man nicht verdienen. Auch bei Christus, es geht nicht um was du warst. Es geht auch nicht, wer du bist. Es geht auch nicht, was du alles so geleistet hast in deinem Leben. Ob du eine saubere Weste hast. Weil keiner von uns hat Gnade verdient. Keiner in diesem Raum ist aus eigener Kraft ein Kind Gottes. Gnade kann man nicht verdienen. Es ist ein Geschenk Gottes. Es ist dieses Geschenk, der uns frei macht von unserer Schuld. Er macht uns frei von dieser Macht der Sünde über uns. Und wir haben diese Stelle noch gelesen. Ich lese es nochmal aus Epheser Kapitel 2, Vers 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Nochmal Vers 9. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Warum? Gott allein gehört die Ehre. Ihm allein und kein anderen. Wir dürfen dankbar sein, dass der Heil nicht abhängig ist von uns. Dass der Heil nicht abhängig ist von unseren Werken. Weil wenn es abhängig wäre von uns, wäre keiner von uns im Himmel. Auch nicht einer. Gnade kann man nicht verdienen. Aber genau dies war auch Luthers Kampf. Er dachte damals, noch vor er zu dieser Erkenntnis kam, er dachte, ja, ich kann es verdienen. Luther stellte sich diese Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Luther meinte es ernst in sein Suchen. Er fragte sich, wie kann ich vor Gott bestehen? Oh ja, diese Frage sollten wir uns stellen. Mit ungefähr 20 kam Luther ins Kloster und er wählte dabei das Erfurter Kloster, welcher den Augustiner Eremitenordner gehörte. Das Kloster galt innerhalb der Gemeinschaft als streng. Innerhalb dieser Gemeinschaft der Augustiner Eremiten galt es als streng, weil es die Ordensregel besonders streng befolgte. Das erinnert uns doch auch in Gruppe im Judentum nicht. Die Pharisäer. Auch sie probierten die Regeln ganz streng zu halten. Sie probierten das Gesetz sehr ernst zu nehmen. In ihrer Eifer haben sie noch mehr Gesetze aufgestellt, noch mehr Rituale, um eventuell vor Gott bestehen zu können. Aber auch sie kamen so weit, wo sie dachten, durch unser Handeln sind wir Gott wohlgefällig. In so einer Art Gemeinschaft war auch Luther. Aber diese Wahl Luthers zeigte, er meinte es ernst. Wir dürfen nicht einfach zurückschauen und denken, ach, das war ja alles Unsinn, was damals war. Viele meinte es ernst. Vielen suchte es ernst. Ein Luther suchte ernsthaft, Herr, wie kann ich vor dir stehen? Und die Kirche des Mittelalters bot eine Menge religiöser Leistungen. Im Kloster konnte man viel tun, um vor Gott gerecht zu werden. Oder mindestens meinen, vor Gott gerecht zu werden. Es gab zahlreiche Stundengebete, die den ganzen Tagesablauf bestimmten. Und wir denken, ja, das ist alles Regen, aber auch diese Stundengebete, sie nahmen es vom Wort Gottes. Wir lesen im Psalm 119, dieser so bekannte Psalm, weil er der längste Psalm ist. Aber hoffentlich nicht nur darum. Wir lesen Vers 164, Psalm 119. Ich lobe dich 7-mal am Tag, wegen der Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Also wenn man diese Stelle liest, denkt, genau dies müssen wir machen. 7-mal am Tag wollen wir Gott loben und preisen, vor ihm kommen im Gebet. So was taten sie auch. 7-mal am Tag. Eine bewusste Gebetszeit. Im gleichen Kapitel, Vers 62, da lesen wir, mitten in der Nacht stehe ich auf, um dir zu danken für die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Darf ich mal fragen, wer von uns steht Mitternacht auf, stellt seinen Wecker ohne Snooze-Funktion, er steht auf und geht Gott danken. Ja, wenn wir dies als reine Ritual machen, bringt es nichts. Aber sie nahmen diese Verse, aha, in Mitternacht sollten wir aufstehen. Und dies taten sie auch. Und da gab es der Klostertagesablauf. Und es drehte sich um das Opus Dei, das Gotteslob. Das begann mit der Maututin. Um 2 Uhr versammelten sich die Mönche in der Klosterkirche, also 2 Uhr morgens, ja, um zu beten und Psalmen zu singen. Das war diese Frühmesse, die den Auftakt des täglichen Gottesdienstes bildete. Also 2 Uhr morgens fit, ja. Viele von uns brauchen erstmal 2-3 Kaffee am Morgen, bis wir überhaupt fit sind, ja. Und dann kommt das Prim, das erste Gebet erfolgte gegen 6 Uhr. 6 Uhr morgens, erste Gebet. Und dann der ganze Tag war mit Arbeit und Studieren gefüllt. Dazwischen natürlich auch Mahlzeiten, das ist auch noch wichtig. Ja. Aber dann, wie gesagt, 6 Uhr das erste Gebet und dann kommt das Terz. 9 Uhr, das 9 Uhr Gebet, auch wieder mit Hymne und Psalmen. Und dann kam das 12 Uhr Gebet, das 6. an der Reihe, auch wiederum mit Hymnus und Psalmen. Und dann wurde zu Mittag gegessen. Je nachdem, welche Ode man gehörte, gab es gar kein Mittagessen, sondern nur das Abendessen. Also man sieht, die meinte es ernst. Und dann gab es das Non. Gegen 15 Uhr wurde das Non gebetet, Hymnus und Psalmen wieder. Und dann gegen 17 Uhr der Vesper, wieder Hymnen und Psalmen. Und dann am Abschluss vom Tag, das komplett, gegen 18 Uhr beteten die Mönche und dann ging es langsam gegen Sonnenuntergang ins Bett, wiederum mit Gebet. Also das ganze Tag war voll mit Gebet, mit Arbeit, mit Studium. Aber es drehte sich sehr viel um Gebet, um das Folgen vom Wort Gottes. Oder besser gesagt, das Lob Gottes. Und das strenge Befolgen dieser Messen. Das Beten der vorgeschriebenen Gebete galt als Weg, um Sünden zu büßen, Gott gnädig zu stimmen und das Heil zu erlangen. Und was sehen wir da? Das Heil ist abhängig von einer selbst. So mehr du betest, so mehr du dies und jene tust, wirst du vor Gott wohlgefällig werden. Somit konnte man Gnade verdienen. Aber Luther kam nicht zur Ruhe. Er kam nicht zur Ruhe und er kritisierte später, dass die Gebete und Lieder nur kühl dahingeleiert wurden und bezeichnete sie als gedankenloses Geschwätz. Wenn wir wahrscheinlich diese Gebete lesen würden, würden sie sagen, ja, aber sie sind gar nicht so gedankenlos. Aber der Art und Weise, der Gesinnung, es war nur noch Tradition, regelmäßig dies und jenes Beten aus dem Gebetsbuch. Das finden wir leider auch im Judentum. Man hat das Gebetsbuch, man betet seine Gebete und das war's. Nochmal, Luther kritisierte es als gedankenloses Geschwätz. Aber ich möchte auch uns diese Frage stellen. Wie ist es bei uns, wenn wir Lieder singen? Wie ist es bei uns als Gemeinde, wenn wir vor Gott kommen mit unseren Liedern? Wo sind unsere Gedanken, wenn wir gemeinsam singen? Sind sie im Text, in Botschaft, welcher wir singen? Ist es eine wahre Anbetung vor Gott oder ist auch unser Gesang teilweise einfach aus Tradition, weil wir es halt machen? Wir müssen erkennen, dass Lieder singen ein Zeugnis ist zu einer verlorenen Welt. Wie oft hört man von die ungläubig waren. Und sie sahen die Christen, wie viel Freude sie Lieder zur Ehre Gottes singen. Sie sahen, wie diese Lieder ernsthaft gemeint sind. Und durch diese Lieder bekehrten sich auch viele. Und nochmal diese Frage an uns. Singen wir unsere Lieder mit Freude? Mit Überzeugung? Zurück zu Luther. Luther gab sich größte Mühe, alle diese Pflichten gewissenhaft zu erledigen. Seine Seele fand aber keine Ruhe. Luther fand keine Alternative und so wurde er noch strenger gegen sich selbst. Wir haben dieses Zitat vorgestern gehört über Luther, wo er sagte, dass wenn ein Mönch gerettet werden musste, dann war es er. Ja. Weil er es so ernst meinte. Er meinte es ernst. Er wurde immer strenger mit sich selbst. Und je strenger er wurde, umso mehr Fehler entdeckte er an sich. Und wenn man Fehler entdeckt, sollte man was? In der Kirche, man sollte es beichten. Man berichtet, dass Luther bis zu 6 Stunden beichtete. Aber das zeigt uns, wie sehr dieser Mann gesucht hat. Und wer sucht, der wird finden. Er hat gesucht. Er hat aufrichtig gesucht. Er wollte vor Gott bestehen können. Aber Luther selbst kam zur Erkenntnis, dieser Weg der Werksgerechtigkeit ist nichts anderes als eine Sackgasse. Nichts anderes als eine Sackgasse. Schlussendlich war er satt von diesen Werken. Er hat sich so viel Mühe gegeben und er merkte, es bringt alles nicht. So mehr ich das Gesetz kennenlerne, so mehr erkenne ich, wie sündhaft ich bin vor Gott. Und er erkennt, ich brauche Gnade. Ich brauche Gott. Ich kann ja gar nichts bringen. Wir haben ja auch vorgestern gehört, er nannte das Jakobusbrief ein Strohnapistel. Genau wegen diesem Kampf, wo er auch innerlich hatte. Dieser Kampf gegen Werke. Da kam dieses Verständnis, dass Jakobus hauptsächlich Werke proklamiert. Aber wir haben ja gesehen, nein, dies hat nicht Jakobus so gemeint. Aber wir müssen Luther verstehen in seinem Kampf. Er war satt von Werken. Auch Paulus hat dies erkannt. Paulus war auch vor seiner Bekehrung ein stolzer Mann. Er dachte, ich bin gerecht vor Gott. Ein bisschen anders als Luther, aber wir lesen in Philipper Kapitel 3. Philipper 3, dieses so wunderbare Zeugnis von Paulus. Und Paulus sagt, was das Gesetz anbelangt, all dies, was er aus eigener Kraft erreichen konnte. Er sagt, ab Vers 4, obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, also aus eigenen Werke, ich vielmehr. Beschnitten am achten Tag, aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräer, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer. Im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde. Im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Auf diesen Moment, wo Jesus sich ihm offenbarte, auf diesen Moment, wo Paulus dort auf dem Weg nach Damaskus Jesus begegnete, verstand Paulus, ich kann Gott gar nichts bringen. Er war kraftlos. Und auf all dies, was er vertraute, auf all dies aus eigener Kraft, ja sogar aus einem Eifer fürs Wort Gottes, auf einmal war nichts mehr da. Und er erkennt. Und er sagt nochmal, ja wahrlich, ich achte alles für Schaden. Weiter sagt er, und ich achte es für Dreck. Seine Worte sind hart, weil er erkennt, ich kann und konnte Gott gar nichts bringen. Ich brauche Gnade. Und dort auf dem Weg nach Damaskus nochmal, erkannte er, was Gnade heißt. Aber wie ist es bei uns, bei dir? Dieser Kampf zwischen Gesetz und Gnade, dieser Kampf oder Verständnis, ja, ich bin ja gerecht, ich mache ja dies und jenes, ich komme jeden Sonntag zum Gottesdienst sogar, ja sogar immer wieder mal ins Gebetsstunde. Und ich lese eigentlich immer wieder mal im Wort Gottes. Was vertraust du? Dieser Kampf zwischen Gesetz und Gnade. Ich möchte kurz zum Judentum gehen. Im Judentum werden die 5 Bücher Mose regelmäßig in der Synagoge gelesen. Also der Tora. Das ganze Alte Testament wird ja in Torah, Nevi'im und Ktuvim geteilt. Der Tora, das sind die 5 Bücher Mose. Es sind die 5 Bücher Mose, wo in einem Jahr komplett in der Synagoge durchgelesen werden. Und man nennt diese wochenliche Lesung Parasha. Eine Parasha, ich sage jetzt mal so, eine Kapitel. Und parallel zu diesem Abschnitt, also diese Parasha aus den 5 Büchern Mose, gab es noch einen Abschnitt aus den Propheten oder Psalmen, aus den anderen Büchern. Aber es ist nur, sind nur die 5 Bücher Mose, wo komplett gelesen werden. Und es gibt ein Parasha, das ist Parasha Ki Tetzeh, so heißt es. Und das ist aus 5. Mose, Kapitel 21, die Verse 10, bis Kapitel 25, Vers 19. Und interessant in dieser Parasha zu sehen, es ist dieser Abschnitt oder Parasha, wo in den Synagogen gelesen wird, wo wir die meisten Regeln und Geboten sehen. Also diese Lesung in der Synagoge, präsentierte Gottes Gesetz. Diese Lesung in der Synagoge musste schlussendlich der, wo es liest, dazu bringen, ich kann nicht vor Gott bestehen. Aber interessant zu sehen, da gibt es verschiedene Gebote, alltägliche Gebote, zum Beispiel zwischen Menschen, Kapitel 22, Vers 4 vom 5. Mose. Du sollst nicht zusehen, wie der Esel deines Bruders oder ein Rind auf dem Weg fallen. Und du sollst dich ihnen nicht entziehen, sondern du sollst ihnen unbedingt aufhelfen. Ja. Gestern sahen wir dieses Beispiel vom barmherzigen Samariter. Ja, das war ja kein Esel. Ja. Aber was sagt der Herr? Ja, auch wenn sowas passiert, du schließt deine Augen nicht. Das sind so alltägliche Regeln. Oder eine wunderbare Regel, auch sehr interessant, Vers 6 von Kapitel 22. Wenn du zufällig auf dem Weg ein Vogelnest auftrittst, auf irgendeinem Baum oder auf der Erde mit Jungen oder mit Eiern, während die Mutter auf den Jungen oder auf den Eiern sitzt, so sollst du die Mutter nicht samt die Jungen nehmen. Gott sorgt für die Nächsten. Gott sorgt für seine Schöpfung sogar. Das zeigt uns diese Liebe des Vaters an uns Menschen, an sein Volk, seine Schöpfung. Aber in diese Regeln kommt ganz klar, Gott ist ein heiliger Gott, ein gerechter Gott. Und weil er heilig und gerecht ist, kann er kein Sünder stehen lassen. Und da kommen verschiedene andere Regeln. Die Strafe über den widerspenstigen und störrischen Sohn. Wenn man dies liest aus Kapitel 21, die Verse 18 bis 23, wir kommen nachher noch dazu. Da müssen wir uns diese Frage stellen, würde heute irgendein Sohn überhaupt bestehen können? Die Strafe an einen widerspenstigen, störrischen Sohn ist was? Todesstrafe. Einer, der gegen seine Eltern rebelliert, hat nur eins verdient, die Todesstrafe. Wir sehen die Strafe über einen Vergewaltiger, Hure. All diese sollten entfernt werden von der Gesellschaft. Das Gesetz zeigt uns, du bist schuldig. Und du musst bezahlen für diese, deine Schuld. Das Gesetz macht schuldig. Was macht das Gesetz aber nicht? Es gibt keine Antwort. Es lässt dich da und du erkennst, ja, ich bin schuldig, aber was jetzt? Was jetzt? Achtung, das haben wir auch schon gehört, gelesen. Das Gesetz ist heilig. Und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Römer 7, Vers 12. Römer 7, Vers 13. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Das sei ferne. Sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Also das Gebot, das Gesetz macht uns klar, mir persönlich, dir, du bist schuldig. Schuldig vor Gott. Und dieses Gebot ist heilig. Gott offenbart uns durch sein Gebot die Sünde. Und es ist die Sünde, die uns trennt von Gott. Es ist die Sünde, die uns den Tod gebracht hat. Und es ist die Sünde, den Tod, der uns geistlich tot macht. Wir können vor Gott nicht bestehen. Aber interessant zu sehen, oder wir wollen uns diese Frage stellen, ja, wenn wir das Gesetz anschauen und dieses Gericht Gottes über den Sünder, da wollen wir uns diese Frage stellen, wie ist folgender Text dann möglich? Jesaja Kapitel 11. Jesaja 11, Vers 6, dieser so wunderbare Kapitel, wo es um den Messias und seine Herrschaft geht. Und wir lesen, da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Oder Vers 8, der Säugling wird spielen an Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums. Denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. wenn wir diese so wunderbare Stelle lesen und vorher das Gesetz sehen, 5. Mose, dieser Abschnitt von Kapitel 21 bis 25. Und da fragen wir uns mit Recht diese Frage, wie ist dies möglich? Ist dies möglich, wenn wir unseren Zustand sehen, kann dies überhaupt geschehen? Und wir erkennen eins, es ist nicht möglich. Aus uns aus ist es nicht möglich. In Römer 3, die bekannte Versen, wo Paulus eine Schlussfolgerung zieht, wo er sagt, Römer Kapitel 3, ab Vers 9, wie nun, haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Keiner, der Gutes tut. Und dann sehen wir diese totale Harmonie in der Schöpfung irgendwann. Also, wenn wir diese Stelle lesen, müssen wir eins sagen, es ist nicht möglich. Nicht aus unserer Kraft. Nicht durch Menschen. Um interessant zu sehen, ich glaube nicht, dass diese Paraschott inspiriert sind, wohl aber der Text. Aber in dieser Lesung in der Synagoge kommt etwas ganz Interessantes vor. Dass genau in diesem Abschnitt der Synagoge, wo wir so viele Gesetze und Regeln sehen, wird Jesaja Kapitel 54 gelesen, parallel. Jesaja 54, die Verse 1 bis 10, ihr dürft das gerne öffnen. Jesaja 54, Achtung, welcher Kapitel ist der bekannteste in Jesaja? 53, ja. Es kommt nach 53, wir kommen noch zu 53. Aber Jesaja 54, die Verse 8 bis 10, in überwallender Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Und das soll mir sein wie die Wasser Noahs. Denn wie ich geschworen habe, dass die Wasser Noahs nie mehr die Erde überfluten sollen, so habe ich geschworen, dass ich nie mehr über dich zornig werden, noch dich schelten werde. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Es ist Gott, der sich Israel offenbaren wird. Es ist Gott, der Israel gnädig sein wird. Und genau dieser Text nochmal aus 5. Mose, Gesetz, du kannst vor Gott nicht bestehen. Und im gleichen Lesung in der Synagoge kommt dieser wunderbare Text. Gott wird es tun. Er wird Erlösung schaffen. Aber wir wissen, es gibt nur einen Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Denn durch mich. Wir müssen erkennen, Israel sagte Nein zu Jesus. Israel sagte Nein zu Jesus damals. Und das Gericht kam über sie. Wir lesen ja, im überwallenden Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen. Gott hat sich abgewendet von seinem Volk. Und dies zeigt uns, dass Gott ein gerechter Gott ist. Dies zeigt uns, wie schlimm Sünde ist. An Israel sehen wir, was es heißt, Nein zu sagen zu Christus. Es war Augustinus, der bekannte Lehrer aus dem 5. Jahrhundert. Er sagt über Israel, dass sie dazu dienen als Zeugnis für uns als Gemeinde. Sie dienen uns als Zeugnis, was es heißt, unter Gottes Zorn zu kommen. Aber er sagte, und unter Gottes Zorn zu bleiben. Und somit kam ja diese Ersatztheologie auch in der Gemeinde. Diese Lehre, Israel hat keine Zukunft vor Gott. Aber Jesaja 54 zeigt uns, nein, Israel hat eine Zukunft. Gott wird sein Gnade, sein Volk offenbaren. In Johannes Kapitel 9, da lesen wir, wo es um die Heiligung eines Blindgeborenen geht. Johannes 9, Vers 28. Sie beschimpften ihn nun, und sprachen: Du bist sein Jünger, als der Blindgeborene, der geheilt wurde. Wir aber sind Moses Jünger. Sie beziehen sich auf das Gesetz. Wir sind die Jünger Moses. Aber wir müssen erkennen, auch dies haben sie missverstanden. Weil Jesus sagte an Johannes 5, Vers 39, auch in einer Diskussion mit den Pharisäern, Jesus sagt ihnen: Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Ihr erforscht die fünf Bücher Mose und tut weiter. Warum? Weil sie bezeugen von mir. Spurgeon sagte einmal: Alle Wege Englands führen nach London. Und so sagte er auch: Alle Texte der Bibel führen nach Christus. Jeder Text der Bibel schlussendlich führt uns nach Christus. Wir verkündigen Christus. Christus. Nochmal Vers 39. Ihr forscht die Schriften. Ja, sie zeugen von mir. Ihr müsst erkennen durch eure Schriften, ihr braucht einen Erlöser. Sie zeugen von meiner Gnade. Aber nein, sie wollten nun das Gesetz sehen. Wir sind Moses Jünger. Sie haben es missverstanden. Und sie glaubten, durch eigene Werke, durch eigene Kraft kann ich vor Gott bestehen. Ich kann vor Gott gerecht werden. Sie nahmen Jesus Christus nicht an. Und dieses Gericht, wo über sie kam, war grausam. Es war grausam. Weil sie sagten bewusst Nein zum Kreuz, Nein zu Christus. Und was 70 nach Christus über sie kam, war grausam. Zerstörung Jerusalems, der Zerstreuung der Juden unter alle Nationen, weil sie Gnade nicht wollten. Aus eigener Kraft führt zu dieser Sackgasse. Wir wollen nochmal zum 5. Mose gehen. 5. Mose, Kapitel 21. Und wir lesen die Verse 18 bis 21. Wenn jemand einen widerspenstigen und störrischen Sohn hat, der der Stimme seines Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht und ihnen auch nicht folgen will, wenn sie ihn züchtigen, so sollen sein Vater und seine Mutter ihn ergreifen und zu den Ältesten seiner Stadt führen und zu dem Tor jenes Ortes. Und sie sollen zu den Ältesten seiner Stadt sagen: Dieser unser Sohn ist störrisch und widerspenstig und gehorcht unsere Stimme nicht. Er ist ein Schlemmer und ein Säufer. Dann sollen ihn alle Leute seiner Stadt steinigen, damit er stirbt. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten, das ganze Israel es hört und sich fürchtet. Das Böse sollte ausgerottet werden. Aber wie geht Jesus mit diesem störrischen Sohn um? Wir wollen kurz diese Unterschiede zwischen Alte Testament und Neue Testament sehen. Aber Achtung, das Alte Testament hat sein Ziel, uns zu zeigen, wir sind schuldig vor Gott. Und wir kommen ins Neue Testament hinein und Gott gibt eine Antwort für die Sünde. Eine Antwort. Und wir lesen Lukas Kapitel 15 und Jesus redet auch über so einen Sohn, über einen rebellischen Sohn. Ein Sohn, der seinen Vater missachtete. Ein Sohn, der seinen eigenen Weg gehen wollte. Ein Sohn, der nur auf eins war: Vergnügen, mein eigenes Ich zu befriedigen. Und es ist egal, Vater, was du darüber denkst. Und er geht so weit, in Lukas 15, dieser Abschnitt ab Vers 11, da geht es um das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Achtung, wir nennen es so, wir sollten es nicht so nennen. Es geht nicht um verlorenen Sohn, es geht um der gnädige Vater, ein barmherziger Vater. In diesem Gleichnis, ab Vers 11, ich lese abschnittsweise, da lesen wir: Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater: Gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Wenn man nur darüber nachdenkt, Stellt euch vor, euer Sohn 18, ihr seid ungefähr 45 und der Sohn kommt, Papa, ich will der Erbe schon haben. Also eigentlich wünscht es sich eins, Papa, du kannst von mir aus sterben. So war seine Einstellung gegenüber seinem Vater. Du kannst sterben. Hauptsache, ich habe das. Hauptsache, ich habe Geld. Vergnügen zu haben. Was macht dieser Sohn? Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Ausschweifendem Leben. Was hat er gemacht? Er hat in Sünde gelebt. Was wäre der Urteil vom Alten Testament in Bezug auf diesen Sohn? Todesstrafe. Was sagt Jesus? Und das heißt nicht, dass Jesus nicht seine Schuld sieht, sondern lese Vers 20. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Was macht dein Vater? Er fragte nicht, Sohn, du Buße. Sohn, tu dies und jenes. Sohn, erst musst du zurückbezahlen. Der Vater liebt seine Kinder. Wir sehen, indem dass der Vater ja schaut und er wartet, dass der Sohn zurückkommt. Er fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Jeder, wo diesen Vater sehen würde, sagen, was soll das? Was soll dies? Warum erniedrigst du dich so mit deinem Sohn, der dir so einen schlechten Namen gemacht hat? Warum bist du bereit, so dich zu erniedrigen? Oh ja. Er erniedrigte sich. Die Reaktion vom Sohn war auch wichtig. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mehr haben wir nicht. Es ist kein Blick zurück. Es ist kein Blick zurück auf das Sünde. Nein. Aber der Vater sprach zu seinem Knechten, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Fröhlich, weil der verlorene Sohn zurück ist. Aber dies zeigt uns wieder eins, unser Vater im Himmel, ein gnädiger Gott. Es ist Gott, der Vater, der uns eine Antwort gibt für diesen Zorn, den wir im Alten Testament sehen. Für diesen gerechten Zorn. Es ist Vergebung. Vergebung. Wir kommen noch nachher kurz zum Vergebung. Und der Vater sagt, denn dieser Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Auf dem Moment, wo wir zu Christus kommen, auf diesen Moment werden wir nicht mehr behandelt wie Knechte. Leider, so viele Christen bleiben in Bezug auf ihre Beziehung mit dem Vater auf einem niedrigen Level. Und wir erkennen nicht, nein, er ist unser Vater. Wir kommen vor ihn und sagen, aber Vater, wir haben diese Freiheit vor ihm zu kommen. Es gab gar keine Diskussion. Ja, okay, jetzt, wo du zurück bist, jetzt lass uns mal anfangen. Und dann beginnen wir diesen ganzen Prozess der Vergebung, der sehr mühsam ist. Gar nicht. Dir ist alles vergeben. Und dieses Prinzip sollten auch wir bewusster leben. In Bezug auf uns selbst. Wenn wir uns vergeben worden ist, wenn wir Gnade erfahren haben, lass uns nie zu Gott, der Vater, kommen und über Sünde beten, die schon lang vergeben worden sind. Aber auch mit unseren Nächsten nicht. Wenn wir unsere Nächste vergeben haben, schauen wir nie mehr zurück. Wenn wir hysterisch sind, nicht historisch werden. Ja? Nicht zurückschauen. Wir schauen nach vorne zum Kreuz. Jemand hat unsere Schuld auf sich genommen und wir wollen genau dies auch ganz bewusst leben. Aber dieser Sohn zeigt eins. Dieser Sohn konnte nichts bringen. Nichts. Dieser Sohn war eigentlich nackt da. Er konnte dem Vater nichts bringen. Und diese Erkenntnis sollte jeder Einzelne von uns haben. Wenn wir Kinder Gottes sind, da haben wir es ja schon erfahren. Wir können Gott nichts bringen. Aber ich weiß nicht, wie dein momentaner Zustand ist. Wie deine Beziehung mit dem Vater ist. Ob du überhaupt eine Beziehung hast. Aber erkenne eins, du musst nichts bringen, du kannst nichts bringen. Ja, deine Sünde ist es, was dich trennt von Gott. Und genau da brauchst du Gottes Gnade. Genau da brauchst du diese Opfer am Kreuz, Jesus Christus, der dein Schuld auf sich genommen hat. Aber vielleicht sind wir auch anders. Vielleicht sind wir auch wie dieser andere Bruder. Oft sympathisieren wir ja eher mit dem anderen Bruder. Und wir denken, er hat ja alles richtig gemacht. Stimmt, er war immer dabei. Er hat all diese Segnungen erlebt. Aber was hat er nicht? Kein Raum für Gnade. Kein Raum für Gnade. Er war genau diese Werksgerechte. Der meinte, ich kann ja mal vor meinem Vater bestehen, weil ich mache ja alles richtig. Ich habe all deine Regeln gehalten, Vater. Aber jeder von uns muss erkennen, als Werke, nein. Auch dieser Sohn musste es erkennen. Aber ich möchte einen weiteren Aspekt dieser Gleichnis anschauen. Ein verlorener Sohn kehrt heute auch zurück. Und dieser verlorene Sohn ist Israel. Israel kehrt zurück. Gott nimmt seinen Plan wieder auf mit Israel. Und ich glaube, so oft ist die Gemeinde, die Kirche, die Gläubige oft wie der andere Sohn. Sie wollen nicht Israel dabei haben. Aber wir müssen erkennen, dass die Sammlung der Juden im Lande Israel ein klares Zeichen ist. Der zweite Kommen des Herrn steht vor der Türe. Es geht um sein Reich. Wir beten ja, dein Reich komme. Aber in sein Reich gehört das Volk Israel. Und wenn Gott seinen Plan wieder aufnimmt mit Israel, wehe uns, dass wir die, die Gott erwählt hat, missachten, ablehnen, ja sogar bewusst nicht im Wort Gottes sehen wollen. Wir haben heute vor unseren Augen erfüllte Wort Gottes. Und wir müssen eins erkennen, was wir heute in Israel sehen, ist nur eins. Gnade, Gnade und Gnade. Gnade allein. Aber so oft sind wir nochmal wie dieser eine Sohn, der es nicht will, dass der andere Sohn zurückkommt. Aber der Sohn kehrt zurück. Wir haben nochmal Jesaja 54 gelesen. Lass uns nochmal öffnen. Jesaja 54. Vers 8. In überwallender Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Es ist Gottes Gnade. Und ja, wir erkennen ganz klar, es gibt nur einen Weg zu Gott, der Vater, und das ist durch Jesus Christus. Und das gilt für jeden, für den Jude, sowie für uns alle. Ohne Unterschied, da gibt es keinen Unterschied, Jude oder Grieche. Und trotzdem hat Gott einen Plan mit seinem Volk, und sie kehren zurück. Und dieser Vers beginnt sich zu erfüllen. Und dieser Vers wird sich komplett erfüllen, Zacharia Kapitel 12. Zachar 12, Vers 10. Und wir lesen, aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Was wird da passieren, dann, wenn der Herr sich ihnen wieder offenbart? Sie werden erkennen, 2000 Jahre Nein zu Christus. Jesus sagt, das Heil kommt aus den Juden und er ist gekommen. Er kam aber erst in die Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht an. Aber jetzt, nach 2000 Jahren, werden sie erkennen, wer er ist. Sie werden anschauen, dem sie durchbohrt haben. Und sie werden weinen. Das werden Freudetränen sein, aber auch Leidetränen sein. 2000 Jahre jüdische Geschichte. 2000 Jahre Nein zu Christus, ihre Erlöser. Ihre Erlöser. Junge, was werden Sie weinen? Was werden Sie weinen? Was werden Sie beten, dann, wenn es soweit ist? Jesaja 53. Lass uns öffnen. Dieses so wunderbare Kapitel. Interessant zu sehen, in Hebräisch, ja auch in Deutsch. Aber im Urtext, da steht dieses Kapitel hauptsächlich in Vergangenheitsform. Das heißt, Jesaja schreibt, schaut in der Zukunft und blickt auf die Vergangenheit zurück. Sie schauen zurück und sie beten Jesaja 53. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seiner Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land des Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretungen meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Bis da aus diesem Text. Was sehen wir? Nochmal, sie werden dies beten, zurückschauen und erkennen, er starb wegen unserer Schuld. Das Volk Israel. Aber diesen Text dürfen wir auf uns auch anwenden. Weil wir alle gingen in der Irre wie Schafe. Jeder von uns wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere alle Schuld auf ihn. Das Volk Israel wird es erkennen. Und das wird diese nationale Bekehrung Israel sein. Dann, wenn er kommt. Und dieser Plan hat Gott wieder aufgenommen. Zurück zu uns. Wenn du heute da bist, du erkennst, ja auch ich brauche Christus. Warte nicht. Komme heute zu ihm. Komme, du musst ihm gar nichts bringen. Du kannst ja gar nichts bringen. Er starb für dich. Er starb für dich. Komm zu ihm. Mache ganze Sache mit Christus. Amen.